31. Dezember 2019. In China wird der Ausbruch einer neuen Lungenkrankheit gemeldet. Die damit beginnende Covid-19-Pandemie bringt die Welt zum Stillstand und Leid und Tod in viele Familien. 24. Februar 2022. Russland überfällt die Ukraine. Es beginnt ein brutaler Krieg und eine ganz neue Phase der globalen politischen Instabilität. 7. Oktober 2023. Kämpfer der Hamas überfallen Israel und entführen und bringen unschuldige Menschen um. Die militärische Reaktion beschwört die Wut der arabischen Staaten und es birgt die Gefahr eines Krieges, der zu einem Flächenbrand wird. Krankheit, Kriege, Krisen. Das war nur ein kurzer Überblick über die letzten paar Jahre. Aber Krankheit, Krieg und Krisen erlebt man nicht nur in den großen, in den weltpolitisch bedeutenden Ereignissen. Nein, wir erleben es in unserem persönlichen Leben. Da ist die Krebsdiagnose, die von heute auf morgen ein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Da ist der Erbstreit, der eine ganze Großfamilie auseinanderreißt. Die Krise zwischen zwei Menschen, die sich mal geliebt haben und jetzt nur noch über einen Scheidungsanwalt miteinander reden. Krankheit, Kriege, Krisen. Wie soll man da noch an einen Gott glauben? Wie soll man da vor allem an einen Gott glauben, von dem die Christen behaupten, er könne alles, er wisse alles und es sei ein liebender, ein guter Gott? Vielleicht ist es deine Frage, mit der du heute Morgen hergekommen bist. Vielleicht ist es deine Frage, die dich morgen für morgen beschäftigt, wenn du in die Zeitung schaust oder auf deinem Smartphone durch die Nachrichten scrollst. Wir wollen heute Morgen schauen, was gibt die Bibel denn für Antworten darauf. Wir Christen, wir glauben, dass dieses Buch wirklich fundierte Antworten darauf gibt. Und vielleicht ist es für dich ungewohnt, in der Bibel nach Antworten zu suchen, weil du normalerweise nicht da drin liest, dann möchte ich dich bitten, lass dich einfach mal darauf ein für die nächste gute halbe Stunde. Wir wollen uns auf die Suche machen, woher kommt es? Wieso gibt es Krankheit, Kriege, Krisen? Und warum macht es trotzdem Sinn oder vielleicht gerade deshalb, an einen Gott zu glauben? Ich möchte versuchen, uns das heute Morgen zu veranschaulichen mit diesem schönen Bausatz, den ich mitgebracht habe. Und nein, ich werde für diese Predigt nicht von dieser Firma bezahlt, nur damit das von Anfang an klar ist. Dieser Bausatz soll uns als kleine Veranschaulichung dienen für die Gedanken, die ich euch mitgeben möchte. Und der erste Gedanke zu diesem Thema, über den wir gemeinsam nachdenken wollen, lautet: eine verworfene Bauanleitung. Eine verworfene Bauanleitung. Wenn wir die Bibel nehmen, auf den ersten Seiten aufschlagen, dann wird uns beschrieben, wie Gott die Welt gemacht hat. Es wird dargestellt, wie Gott Licht und Finsternis voneinander getrennt hat, Himmel und Erde, Festland und Meer. Es wird dargestellt, wie er die Himmelskörper, die Sterne, die Planeten gemacht hat, die Pflanzen, die Tiere und als krönenden Abschluss den Menschen als Mann und Frau. Und diese Welt ganz am Anfang, sie wird uns dargestellt als eine schöne Welt, als eine ordentliche, geordnete Welt, Krankheit, Kriege, Krisen, Fehlanzeige. Und der Mensch, er wurde mit einer ganz bestimmten Bestimmung gemacht, mit einem ganz bestimmten Lebenszweck. Der Mensch sollte ein Gegenüber Gottes sein. Er sollte in einer engen Beziehung mit Gott leben. Das war seine Bestimmung, das war sein Ziel. Und wenn ich mir hier diesen Bausatz anschaue, dann hat es da einen Haufen Einzelteile drinne. Aber da hat sich jemand Schlaues Gedanken gemacht, als er diesen Bausatz zusammengestellt hat. Und er hat diesen Teilen eine Bestimmung gegeben, ein Ziel. Und zwar soll das mal dieses tolle, schöne, rote Feuerwehrauto geben. Das ist die Bestimmung dieses Bausatzes. Und er hat eine Bauanleitung da reingelegt. Und diese Bauanleitung ist gewissermaßen das Medium, mit der der Erfinder von diesem Bausatz mit mir kommuniziert und ich mit ihm kommunizieren kann. Da steht drinne, wie diese Teile zu dem werden, für was sie bestimmt wurden. So wie Gott den Menschen mit einer Bestimmung gemacht hat, so hat der Erfinder dieses Bausatzes diesen Bausatz mit einer Bestimmung gemacht. Und wir wollen jetzt eine Begebenheit, eine Geschichte gemeinsam anschauen, die im dritten Kapitel von der Bibel steht. Die ersten beiden Kapitel, da steht eben drin, wie Gott die Welt und den Menschen gemacht hat. All das, was ich jetzt kurz zusammengefasst habe. Und dann kommt das dritte Kapitel. Für diejenigen, die eine Bibel dabei haben, 1. Mose 3. Dort steht, die Schlange war listiger als alle Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Jahwe, das ist der Name, mit dem Gott sich in der Bibel vorstellt. Und jetzt wird hier von einer Schlange berichtet. Nun, eine Schlange ist mal ein ganz normales biologisches Tier, wie ein Affe und ein Huhn auch. Aber wenn hier von der Schlange steht, dann ist damit noch was anderes gemeint. Die Bibel berichtet, dass es einen Feind Gottes, einen Gegenspieler Gottes gibt. Den Teufel, den Satan. Und dieser Satan, der hat sich in dieser Geschichte der Schlange gewissermaßen bemächtigt. Also wenn hier von der Schlange berichtet wird, dann ist damit nicht dieses biologische Tier in erster Linie gemeint, sondern dann ist damit der Teufel gemeint. Und diese Schlange fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Um das zu verstehen, muss ich noch kurz erklären, was mit diesen Bäumen da gemeint ist. Gott hatte einen Baum gepflanzt, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der hat diesen speziellen Namen, weil die Früchte, die hatten die Eigenschaft, wenn die Menschen die Früchte essen würden, dann würden sie erkennen, verstehen, unterscheiden können, was gut und was böse ist. Deswegen heißt dieser Baum, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott hatte gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, von den Apfel- und Birnbäumen dürft ihr alle essen, aber von diesem einen Baum, da dürft ihr nicht essen, sonst müsst ihr sterben. Warum macht Gott sowas? Warum stellt Gott da einen Baum hin, von dem die Menschen nicht essen dürfen? War es denn was Schlechtes oder ist es was Schlechtes, wenn die Menschen zwischen Gut und Böse unterscheiden können? Es gibt viele Gedanken dazu und Überlegungen, wie man das zu verstehen hat. Ich verstehe es folgendermaßen. Wenn der Mensch nicht weiß, was gut und böse ist, dann ist er gezwungen, nachzufragen. Dann braucht er jemand anderen, auf den er zugehen kann und fragen kann, hey, was ist denn gut und böse, was ist richtig und was ist falsch? Und dieser jemand, den der Mensch fragen sollte, das war Gott. So hatte er sich's gedacht. Ich habe eben gesagt, Gott hatte den Menschen mit dieser Bestimmung gemacht, in der Beziehung mit ihm, mit Gott zu leben. Und dass der Mensch angewiesen war, nachzufragen, was ist denn gut und böse, das würde ihn in dieser Beziehung mit Gott halten. Dort sollte er nachfragen, was richtig und was nicht richtig ist. Aber jetzt könnte man sagen, ja, warum steht denn dann dieser Baum da? Bräuchte es doch dann gar nicht. Gott wollte eben nicht, dass dieses Nachfragen nur ein Kadavergehorsam ist. Dass der Mensch halt sagt, ja gut, habe halt keine Möglichkeit, dann muss ich ja Gott fragen. Nein, Gott hat diesen Baum dahingestellt und damit hatte der Mensch die Möglichkeit zu sagen, ich nehme es selber in die Hand. Ich will das selber wissen. Ich will selber das alles rausfinden. Ich will nicht länger bei Gott ständig nachfragen müssen. Und ein bisschen erinnert mich dieser Baum an diese Bauanleitung. In dieser Bauanleitung, da kann ich auch Schritt für Schritt nachfragen, was ist denn richtig. Dann wird mir hier gesagt, welche Bauteile ich brauche und auf welche Art und Weise ich die zusammenzubauen habe. Und so geht es Schritt für Schritt dadurch. Und die liegt bei diesem Bausatz dabei. Ich kann sie nehmen oder ich kann sie auch ignorieren. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Fragt der Teufel. Merkt ihr, was er hier macht? Gott hatte nur von einem einzigen Baum gesagt, von dem dürften die Menschen nicht essen. Und das hatte er gesagt mit einer guten Absicht. Eben, weil der Mensch dafür geschaffen war, für diese Beziehung mit Gott. Deswegen hatte Gott gesagt, nimm es nicht selber in die Hand, sondern bleib in dieser Abhängigkeit, in dieser Beziehung mit mir. Und der Teufel, er stellt Gott als einen lieblosen Spielverderber dar, als einen grausamen Despoten. Von keinem Baum hat Gott hat gesagt, von keinem Baum dürft ihr essen. Ja, von was sollt ihr denn leben? Ihr verhungert ja, wenn ihr nichts essen dürft. Das ist Gott, er will es euch verderben. Diese Bauanleitung, die ist sowas von spießig. Da steht dran, du darfst nur zwei Teile auf einmal nehmen. Dabei ist hier die ganze Schachtel voll mit tollen, schönen Bauteilen, aus denen du schöpfen kannst. Das ist doch so engstirnig, sich da Schritt für Schritt daran zu halten. Nimm doch diese Bauanleitung und wirf sie weg. Du kannst es selber mindestens genauso gut. Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Zuerst hat er den Menschen gesagt, hey, was Gott von dir möchte, das ist schlecht für dich. Und jetzt sagt er, gut ist es für dich, wenn du dich darüber hinwegsetzt. Wenn du diese Anweisung einfach ignorierst. Selber sein wie Gott. Du schaffst es selber. Du kannst diesen Bausatz mindestens genauso gut zusammenbauen, wenn du dich nicht an diese blöde Bauanleitung hältst. Du schaffst es schon selber. Und was machen die Menschen? Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Weg mit dieser blöden Bauanleitung. Das war die Entscheidung der Menschen. Wir schaffen das selber. Wir können das selber. Wir wollen selber entscheiden, was gut und richtig ist für unser Leben. Wir wollen selber unser Leben zusammenbauen und dabei soll uns bitte niemand reinreden. Ich glaube, dass das, was hier steht, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass das, was hier steht, ein Tatsachenbericht ist und dass das wirklich stattgefunden hat. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch deine und meine Geschichte ist. Ja, die Menschen haben mal allgemein gesagt, sie wollen ohne Gott leben, aber haben nicht du und ich das auch gemacht? Haben wir nicht auch gesagt, weg mit dieser blöden Bauanleitung, wir bauen unser Leben selber, wir können das mindestens genauso gut? Eine verworfene Bauanleitung. Damit kommen wir zum zweiten Gedanken. Ein verkorkstes Bauwerk. Ihr seht, ich bin hier schon fleißig am Bauen. Ihr dürft mal Tipps abgeben, wie das ausgehen wird. Mal schauen, ob es am Ende dieses schöne, tolle, rote Feuerwehrauto gibt. Wir lesen weiter. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Das ist jetzt schon fast ironisch. Die erste große Erkenntnis, die dem Menschen kommt, oh, ich bin nackt, ups. Aber nicht nur ups. Nacktsein ist ja nicht nur was Peinliches, sondern Nacktsein, das bedeutet auch, man ist schutzlos. Man ist der Kälte schutzlos ausgeliefert. Dem Dreck, Verletzungen, man hat keinen Schutz. Der Mensch wollte es selber in die Hand nehmen und jetzt merkt er auf einmal, wie schutzlos er ist, wie hilflos, wie auf Hilfe angewiesen. Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Kreativ sind wir Menschen, ja. Ja, Feigenblätter, und daraus machen wir uns schöne Kleider, wunderbare Kleidung, die wir uns da zusammengebastelt haben. Mal schauen, was es den Menschen gebracht hat. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Jahwe Gott zwischen den Bäumen. Warum verstecken sich die Menschen hier vor Gott? Weil sie Angst hatten. Sie hatten Angst vor dieser Begegnung mit Gott. Sie hatten Angst bekommen vor der Begegnung, für die sie eigentlich geschaffen waren. Diese Beziehung zu Gott, sie war kaputt, sie war zerstört. Sie konnten Gott nicht mehr unter die Augen treten. Diese Bauteile hier, die haben eigentlich die Bestimmung, mal so auszusehen. Aber irgendwie, ihr merkt schon, da läuft was gewaltig aus dem Ruder. Die entsprechen ihrer Bestimmung so überhaupt nicht. Und so war es bei den Menschen damals auch. Sie haben nicht mehr gelebt, wie es ihrer Bestimmung gemäß richtig gewesen wäre, in der Beziehung mit Gott. Und das ist auch deine und das ist auch meine Situation. Wenn wir Gott ablehnen, wenn wir unser eigener Chef sein wollen, dann haben wir die Beziehung zu Gott kaputt gemacht. Und dann leben wir nicht mehr unserer Bestimmung gemäß. Dann sind wir, haben wir so ein verkorkstes Bauwerk wie das, was ich hier zusammengeschustert habe. Aber da ist noch eine größere Dramatik drin in diesem kurzen Satz hier, dass die Menschen sich versteckt haben. Die Beziehung zu Gott, sie war kaputt. Und sie ist bei dir und bei mir kaputt. Aber das betrifft nicht nur die 60, 70, 80 Jahre, die wir hier auf dieser Erde leben, dass unser Leben hier am Ziel vorbeigeht, sondern wenn wir mal sterben, dann wird es eine Ewigkeit weitergehen. Die Bibel ist an der Stelle sehr deutlich und sehr klar, dass es eine ewige Trennung von Gott in der Hölle gibt. Und das ist eine furchtbare Dramatik, dass diese Beziehung zu Gott kaputt ist. Das ist nicht nur ein bisschen ein Makel im Leben, sondern das betrifft unser ganzes Leben und unsere ganze Ewigkeit. Wir lesen weiter. Doch Jahwe, Gott, rief den Menschen: Wo bist du? Der antwortete: Ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deswegen habe ich mich versteckt. Weil ich nackt bin? Hatten sich der Mann und seine Frau nicht gerade eben so tolle Kleider gebastelt aus Feigenblättern, dass sie eben nicht mehr nackt sind? Aber trotzdem waren sie nackt. Trotzdem merken sie, diese Beziehung zu Gott, die ist kaputt und irgendwie diese Feigenblätter, sie helfen nicht wirklich. Und was haben wir Menschen uns nicht alles für tolle Feigenblätter einfallen lassen? Wir haben tolle Religionen entworfen. Wir wollen uns mit guten Taten, mit Anstrengungen, wollen wir irgendwie wieder die Sache in Ordnung kriegen. Irgendwie kriegt man das doch hin, dass Gott mit unserem Leben zufrieden sein muss. Aber so wie diese Feigenblätter dem Mann und der Frau damals überhaupt nicht geholfen haben, so helfen uns unsere religiösen Versuche, unsere tollen Anstrengungen kein Haar weiter. Diese Beziehung zu Gott, wir können sie nicht wieder gut machen. Wir haben sie unwiderruflich zerstört. Und weil diese Beziehung zu Gott kaputt ist, deswegen geht noch einiges mehr schief. Ich möchte weiterlesen, einen etwas längeren Abschnitt jetzt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir etwas davon, da habe ich gegessen. Was hast du da getan, fragte Jahwe Gott die Frau. Die Schlange hat mich verführt, entgegnete sie. Da sagte Jahwe Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sei mehr verflucht als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere. Krieche auf den Bauch und schlucke Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Zur Frau sagte er, viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen und die Beschwerden deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Zu Adam sagte er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir ausdrücklich verboten habe, vernimm das Folgende. Deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dort wachsen. Doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Da wird jetzt das ganze Schlamassel sichtbar. Da wird sichtbar, wie hoffnungslos verkorkst dieses Bauwerk ist, das die Menschen zustande gebracht haben. So hatte sich Gott das nicht vorgestellt. Der Erfinder hat es sich so vorgestellt. Aber die Menschen haben das draus gemacht, weil sie die Bauanleitung weggeworfen haben. Und wir merken in dieser Reaktion Gottes, was Gott zu diesen Menschen sagt, dass er zornig ist über die Menschen. Und das ist eine Wahrheit, die unbequem ist und die wir nicht gerne hören wollen. Aber die Realität ist es, dass Gott zornig über uns ist, weil wir ihn ignorieren, weil wir ihn nicht Gott sein lassen wollen, weil wir selber unser eigener Chef sein wollen, weil wir selber bestimmen wollen, wie unser Leben zu laufen hat. Habt ihr noch im Ohr, wie der Mann reagiert hat, als Gott ihn zur Rede stellt? Er sagt, die Frau, die ist schuld. Die hat mir von dieser Frucht zu essen gegeben. Mann und Frau, die waren eigentlich dafür geschaffen, sich gegenseitig zu ergänzen, sich gegenseitig zu helfen, zur gegenseitigen Bereicherung, zur Freude. Und jetzt kommt Zerrüttung, jetzt kommt Konflikt in diese Beziehung. Der Mann zeigt auf die Frau und weist ihr die Schuld zu. Und wie viele Krisen, wie viele Kriege haben wir zwischen Mann und Frau bis heute? Geschlechterkampf, dass sich das eine Geschlecht vom anderen bevormundet fühlt und das andere wiederum benachteiligt. Wie viele zerbrochene Ehen und wie viele zerrüttete Beziehungen gibt es? Und dieser Streit zwischen Mann und Frau, er zieht sich durch auch in unsere Familien und wird zum Streit innerhalb der Familien, zum Streit zwischen den Familien, zum Streit zwischen den Generationen, zum Streit zwischen ganzen Nationen. Kriege und Krisen, sie haben ihre Ursache hier in der weggeworfenen Bauanleitung, die Gott gegeben hatte. Und noch etwas sehen wir hier. Der Mann, er weist die Schuld von sich. Die Frau, und dann sagt er dazu, die du mir gegeben hast, Gott. Ja, er weist die Schuld nicht nur der Frau zu, sondern Gott, eigentlich bist du auch selber ein bisschen schuld dran. Du hast sie mir ja gegeben. Und die Frau, sie sagt, na, die Schlange war's. Und auch damit weist sie eigentlich die Schuld Gott zu, denn Gott hatte ja die Schlange gemacht. Und so ist es doch auch bei uns. Wir wollen gern selber leben als Menschen, wir wollen selber bestimmen, selber entscheiden, was gut und böse ist, was richtig und falsch. Aber wenn die Welt aus den Fugen gerät, dann braucht man wieder Gott, dass wir ihm die Verantwortung zuschieben können. Es ist, als ob ich sagen würde, sag mal, was ist denn das hier für ein Blödsinn? Wir hatten diese ganzen bescheuerten Teile da reingemacht, dass so ein Krusch dabei rauskommt. Aber das Problem liegt nicht bei dem, der die Teile da reingemacht hat, sondern das Problem liegt da drüben auf dem Boden. Wir haben in diesem Abschnitt gelesen von Schmerzen, von Krankheit, von Mühe, von Feindschaft. Die Arbeit wird zur Last, zur Mühe. Der Acker erträgt Dornen und Disteln, Pflanzen, an denen man sich übel verletzen kann. Ja, Krankheiten haben auch ihren Ursprung darin, dass wir Gott verlassen haben, dass wir ihm den Rücken zugekehrt haben. Ich sage damit nicht, dass jede persönlich erlebte Krankheit einen ursächlichen Zusammenhang hat zu einem Fehlverhalten von einer Person, dass ich jetzt bei einer kranken Person nachfragen müsste, sag mal, was hast denn du alles falsch gemacht, dass du jetzt so krank bist? Das ist damit nicht gemeint. Aber die Tatsache, dass es Krankheiten, Kriege, Krisen gibt auf dieser Welt, das ist die Folge davon, dass wir uns von Gott abgewendet haben. Und zum Schluss haben wir gelesen, wie Gott zum Mann sagt oder zu Menschen allgemein, denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Der Mensch, er muss sterben. Der Tod und alles damit zusammenhängende Leid, es hat seinen Ursprung hier. Ein hoffnungslos verkorkstes Bauwerk, das die Menschen da zustande gebracht haben. Krankheiten, Kriege, Krisen, wir sehen sie überall. Aber wir können Gott nicht dafür verantwortlich machen. Ich kann nicht den Erfinder von diesem Bausatz dafür verantwortlich machen, wie das Ding hier aussieht. Das habe ich mir selber eingebrockt. Ein verkorkstes Bauwerk. Vielleicht wirst du jetzt sagen, ja, aber Moment mal. Wenn Gott wirklich alles weiß, wenn er alles kann und wenn er wirklich die Menschen lieb hat, warum lässt er denn dann alles so laufen? Warum gebietet er nicht Einhalt? Ein Vater, der sein Kind auf den Abhang zurennen sieht, der wird doch nicht teilnahmslos sich zurückziehen und sagen, ja, selber schuld, wenn es das macht. Der wird doch eingreifen, der wird es doch nicht einfach laufen lassen. Und das ist die gute Botschaft, die wir als Christen zu verkündigen haben. Gott lässt es nicht einfach laufen. Gott hat sich nicht zurückgezogen und überlässt uns jetzt unserem selbstgewählten Schicksal. Er greift ein, er handelt, aber vielleicht auf eine andere Weise, als wir uns das vorstellen würden, als wir es erwarten würden. Und damit zum dritten Gedanken, Hoffnung und Neuanfang. Mitten in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, da steht ein Satz drin und da macht Gott schon deutlich, er würde eingreifen, er würde handeln, er würde die Sache nicht einfach so laufen lassen. Und zwar ist es ausgerechnet da, wo er zu der Schlange spricht. Er sagt dort, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Hier wird angekündigt, es würde mal ein Nachkomme der Frau, also ein Mensch auf dieser Erde leben. Und dieser Mensch, der würde das Übel bei der Wurzel packen. Er würde dem Teufel den Kopf zertreten, das heißt ihn völlig besiegen. Er würde wirklich das Böse besiegen. Und dieser Mensch, das ist Jesus Christus. Jesus Christus, von dem wir Christen glauben, dass er eben nicht nur ein außergewöhnlicher Mensch war, sondern dass er zugleich auch Gott selber war. Und Jesus hat auf dieser Erde gelebt als Mensch. Und zwar als einziger Mensch, der die Bauernleitung nie weggeworfen hat. Der immer in dieser Beziehung, in dieser Abhängigkeit von Gott gelebt hat. Der nie sein eigenes Ding einfach durchgezogen hat, sondern der immer nachgefragt hat bei Gott, was soll ich denn tun? Was ist richtig? Der als einziger wirklich diese Bestimmung gelebt hat, für die der Mensch geschaffen war. Und deswegen war Jesus eigentlich der Mensch, der nie hätte Leid erleben müssen, der nie hätte Schmerzen erleben müssen, der nie hätte sterben müssen. Aber jetzt möchte ich einen Text lesen, der ist viele hundert Jahre nach dieser Geschichte geschrieben worden. Und dort wird Jesus beschrieben und ich möchte euch bitten, gut zuzuhören, wie er beschrieben wird. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie bitte? Jesus hat Schmerzen erlebt, er war verachtet, verabscheut, er hatte Wunden, Krankheit. Er, der doch genau richtig gelebt hat, der immer in dieser Beziehung mit Gott gelebt hat, der keinen Fehler gemacht hat, er hat das alles auch erlebt. Ich habe vorher gesagt, wir Christen glauben, dass in Jesus Gott selber Mensch geworden ist. Das heißt, Gott selber hat an seinem eigenen Leib erlebt, was wir verbockt haben. Wie kannst du noch sagen, dass Gott sich zurückgezogen hätte und diese Welt einfach laufen lässt? Er wurde selber Mensch und hat am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, Krankheit, Kriege und Krisen zu erleben. Jesus ist am Kreuz gestorben, ein furchtbarer, grausamer Tod. Und er hat es alles erlebt, nicht wegen seinem eigenen Vergehen, wegen seinen eigenen Fehlern, weil er Gott ignoriert hätte. Nein, wir haben es hier gelesen, man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünden gequält. Sünde und Schuld, das sind die biblischen Fachbegriffe dafür, dass wir gegen Gott rebellieren, dass wir selber Gott sein wollen, selber bestimmen wollen und dass wir als Resultat viele Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Und deswegen, weil wir gesündigt haben, weil wir rebelliert haben. Deswegen ist Jesus gestorben, stellvertretend für dich und für mich. Und deswegen steht Jesus heute Morgen vor jedem Einzelnen von uns und er bietet uns an, gib mir doch dein verkorkstes Bauwerk, dein Leben, das völlig am Ziel vorbeigeht, dein Leben, das überhaupt nicht der Bestimmung entspricht, dein Leben, das mal auf ewig von Gott getrennt sein wird. Gib es mir. Ich gebe dir ein neues Leben. Du darfst eine zweite Chance haben. Du darfst diese Beziehung mit Gott wieder von neuem anfangen. Ich habe die Konsequenzen für dein Fehlverhalten, für deine Rebellion gegen Gott, die habe ich am Kreuz getragen, die habe ich über mich ergehen lassen. Und ich kann dir ein neues Leben, einen neuen Anfang anbieten. Was muss ich dafür tun oder was musst du dafür tun, für diesen Neuanfang? Der erste Schritt ist mal anzuerkennen. Ja, das Bauwerk hier, das entspricht nicht dem, wie es sein sollte. Mein Leben, das ich bislang gelebt habe, das entspricht nicht den Vorstellungen Gottes. Das geht für immer am Ziel vorbei. Der zweite Schritt ist, bekennen, dass du Jesus sagst, Jesus, ja, ich merke, ich habe mein ganzes Leben bislang falsch gelebt. Ich habe Gott ignoriert, ich wollte selber Chef sein. Ich habe rebelliert gegen Gott und deswegen ist meine Beziehung zu Gott kaputt. Und ich kriege sie auch nicht wiederhergestellt. Wie diese Feigenkleider, die die Menschen da gemacht haben, die nichts gebracht haben. Alles, was ich mache, Jesus, es bringt nichts. Und weil die Beziehung zu Gott kaputt ist, habe ich auch in den Beziehungen zu meinen Mitmenschen Dinge falsch gemacht. Ich habe gelogen, ich habe betrogen, ich habe Dinge falsch gemacht, was es auch sein mag. Bekenne es, nenne es beim Namen gegenüber Jesus. Und der dritte Schritt ist, dass du vertraust. Jesus, ich vertraue dir, dass du auch für mich, auch für mein Vergehen, für meine Fehler die Strafe getragen hast, die Konsequenzen erduldet hast, dass du auch für mich gestorben bist. Und ich vertraue dir, dass du mir einen Neuanfang schenkst, dass du mir dieses Leben in der Gemeinschaft mit Gott wiedergibst. Und schließlich heißt es auch, zu folgen, zu sagen, nee, jetzt will ich das nicht nochmal von vorne machen, nicht wieder selber bestimmen, was in meinem Leben gelten soll. Wohin das führt, das habe ich ja jetzt zur Genüge erfahren. Nein, ab jetzt will ich hören, Jesus, was du mit meinem Leben vorhast, was du möchtest von mir. Anerkennen, bekennen, vertrauen und dann folgen. Hast du das schon gemacht? Ist Jesus schon der Herr in deinem Leben? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, es heute zu tun. Du darfst gerne auch nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen. Es werden Leute bereitstehen, die auch gerne mit dir beten. Du darfst auf mich zukommen, auf Mitarbeiter der Gemeinde oder vielleicht hast du Christen in deinem Umfeld, denen du vertraust. Dann geh zu ihnen und sprich mit ihnen, dass sie gemeinsam mit dir diese Schritte gehen. Vielleicht hast du auch noch Fragen oder möchtest Dinge noch klären, dann sprich sie aus. Aber nimm dieses Angebot an, das Jesus dir bietet. Das Angebot auf Neuanfang. Und dann kann der Blick in diese Welt, in die Krankheiten, Kriege und Krisen dieser Welt, in unsere verkorkste Menschheit, vielleicht der erste Schritt sein, nicht Gott in Frage zu stellen, sondern wieder ganz neu ihn zu suchen. Und ich wünsche dir das auch, wenn du vielleicht in deinem persönlichen Leben, gerade durch Krankheiten oder durch Kriege, durch Krisen gehst, dass du dich zu Jesus aufmachst, dass du ihn suchst und dass dieses Grundproblem in deinem Leben behoben wird. Zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht dem einen oder anderen auf der Zunge liegt. Ja, aber heißt das denn, wenn ich Jesus vertraue, dass dann automatisch alle meine Krisen aufhören, dass dann es keine Kriege oder keinen Streit mehr in meinem Leben gibt, dass ich nicht mehr krank werde, dass die Krankheit, die ich erlebe, von heute auf morgen geheilt wird? Jesus kann das machen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Aber Paul hat uns vorher schon gesagt aus seinem Leben, mit dem, dass er zu Jesus gefunden hat, da war das nicht einfach alles vorbei. Und Jesus kann es machen, aber wir haben dieses Versprechen nicht, dass von heute auf morgen einfach alle unsere Krankheiten und Kriege und Krisen aufhören. Aber er gibt uns ein Versprechen, dass wir mal dabei sein dürfen in einer neuen Welt. Wenn wir gestorben sind, dann dürfen wir in Gottes neuer Welt für immer weiterleben. Und diese Welt, die wird uns ganz am Ende der Bibel beschrieben, nachdem wir vorher ganz am Anfang waren. Ganz am Ende wird diese neue Welt beschrieben. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Da ist diese Beziehung wieder ganz da. Gott als Gott bei ihnen. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Und auch keine Traurigkeit. Keine Klage. Keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Das ist das Versprechen, die ganz sichere Zusage, die Gott jedem von uns gibt, wenn wir Jesus vertrauen. Dann dürfen wir mal dabei sein in dieser neuen Welt, wo es keine Krankheit, keine Kriege und keine Krisen mehr gibt. Und dazu möchte ich dich heute Morgen ganz herzlich einladen. Ich möchte noch gemeinsam mit uns zum Abschluss beten. Herr Jesus, ja, das ist die Geschichte unserer Menschheit und das ist die Geschichte von jedem von uns, dass wir dich ausgeklammert haben aus unserem Leben. Dass wir gesagt haben, wir wollen selber bestimmen, was gilt in unserem Leben, dass wir nicht danach gefragt haben, was du von uns möchtest. Dass diese Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist. Aber danke, dass du alles getan hast, dass sie wiederhergestellt werden kann. Wir können es von uns aus nicht selber tun, aber du hast alles dafür getan und du bietest es jedem heute Morgen an, diesen Neuanfang, dieses Leben in der Beziehung mit Gott. Und ich bitte dich, dass jeder, der das noch nicht getan hat, noch nicht dieses Angebot angenommen hat, dass er den Mut findet, dir zu vertrauen. Danke für diese ewige Perspektive, die du uns gibst, dass wir mal in der Welt leben dürfen, ohne Krankheiten, ohne Kriege, ohne Krisen. Amen.